Bewusstsein. Bewusstsein, so Hepp, muss mit der Komplexität der Vereinigung von zentralen und sensorischen Stimulationssequenzen identifiziert werden. Shearer hat beschrieben, dass wir beim Abstrahieren die unmittelbare Realität einer gegebenen Stimulussituation transzendieren und die Objekte nicht ausschließlich als individuelle Dinge, sondern als Repräsentanten einer Kategorie begreifen. Wir sind dazu in der Lage, uns von der direkt gegebenen äußeren oder inneren Erfahrung loszulösen und sie reflektierend zu betrachten, wobei wir von einem Aspekt der Stimulussituation zu einem anderen überwechseln. Shearer verweist damit auf ein entscheidendes Merkmal der Wahrnehmung bzw. des Bewusstseins, das von links hemisphärischer Aktivität dominiert ist. Wenn diese Loslösung nicht stattfinden kann, weil das Individuum vorwiegend im empathischen Modus der rechten Gehirnhälfte verwurzelt ist, dann ergibt sich ein anders geartetes Bewusstsein. Der Unterschied wirkt sich auf die jeweilige Wahrnehmung von Bedeutung und damit auf die je eigene Beziehung einer Person zu ihrer sie umgebenden Welt aus. Das gilt nicht nur für Fälle, in denen kortikale Funktionen mit betroffen sind, wie beispielsweise bei Schlaganfällen, sondern auch dann, wenn eine Entwicklung vorwiegend durch einen Sozialisationsprozess geprägt ist, der, anstatt auf individuelle Unterschiede zu achten, diese eher verwischt und vermischt, indem das Denken über Menschen in abstrakten Kategorien eine stärkere Rolle spielt. Eine solche Entwicklung verschiebt dann die Wahrnehmung in Richtung von Kategorien, also weg von individuellen Wesen. Die Arbeit mit afroamerikanischen Studenten in den USA ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Diese Studenten behalten ihre Wahrnehmungsfähigkeit bezüglich der empathisch erfahrenen Unterschiede zwischen Menschen bei, und sie sehen die anderen nicht als abstrakte Objekte, also auch nicht als Repräsentanten von Kategorien. Daher bestehen sie häufig College-Aufnahmetests nicht, die auf solchen Abstraktionen aufbauen. Im Hinblick auf die Möglichkeit eines längeren Reifungsprozesses beim Neandertaler und daher einer Entwicklung mit einer stärker gesicherten emotionalen Basis scheint die Hypothese nahezuliegen, dass das Bewusstsein der Neandertaler in ihren empathischen Fähigkeiten verwurzelt war, was zu einer Dominanz der rechten Gehirnhälfte führte. Das würde dann seinerseits bedeuten, dass sie auf die Belastungen einer sich wandelnden Umwelt anders reagierten als die Cro-Magnon-Menschen. Interessanterweise formuliert Bruce Bauer in einem Artikel über das Bewusstsein des Neandertalers, der auf Stephen Mithens The Prehistory of the Mind basiert, die These, dass Neandertaler einen je anderen Denkmodus gegenüber manipulierbaren Objekten und gegenüber Menschen hatten. Indem er diese Kategorien vermischte, konnte der Homo sapiens den Mensch als manipulierbares Objekt wahrnehmen. Das spiegelt nicht nur unsere Art wider, abstrakt über Menschen zu denken, sondern führt auch zu dem, was Mithen eindeutig als die Ausbildung rassistischer Haltungen ausmacht. Und es stützt unsere Auffassung, nämlich dass Neandertaler aufgrund der längeren Schwangerschaft eher rechtsdominant waren und daher in ihrer Lebensorganisation eher empathisch als abstrakt vorgingen. Es gibt keine Hinweise auf gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Cro-Magnon-Menschen und Neandertalern. Man kann jedoch erschließen, dass Neandertaler sich in unwirtlichere Gegenden zurückzogen. Normalerweise wird daraus der Schluss gezogen, dass es sich dabei um einen Rückzug oder eine Flucht handelte. Die Alternative wäre die Verteidigung der eigenen Position gewesen. Eine solche Interpretation reflektiert allerdings eher unseren spezifischen Denkmodus als das, was tatsächlich passierte. Devon und Connor liefern eine alternative Interpretation. In ihrer Studie der Kung verweisen sie darauf, dass die Verteidigung von Territorien in einer frei fließenden Population mit einem anderen Bezug zu materiellem Besitz sinnlos ist. Auch viele Tierarten zeigen kein Territorialverhalten, was Ardrys Hypothese eines territorialen Imperativs widerlegt. Individuen und Gruppen der Kung verändern mühelos ihren Wohnsitz. Wenn es also zu Streitigkeiten kommt, stellt es kein Problem dar, getrennte Wege zu gehen, um einen größeren Konflikt zu vermeiden. Devon und Connor halten fest, dass daher Konfliktlösung durch Teilung möglicherweise eine Erklärung dafür bietet, wie in einer Gesellschaft ohne übergeordnete soziale Kontrollmechanismen die Ordnung aufrechterhalten werden kann. Beim Menschen eröffnet eine Austragungszeit von 9 Monaten die Möglichkeit einer Störung der Sicherheit in den ersten 3 Monaten der Bindungsperiode. Wie kann der Bindungsprozess die Gefährdung der ersten 3 Monate des Kleinkinds kompensieren? Die Kung bieten übrigens nicht als einziger Volksstamm ein Bild von Eltern, die ihren Kindern gegenüber eine Sensibilität entwickeln, welche ihren Bedürfnissen in ungleich höherem Ausmaß entspricht, als es in unserer Zivilisation der Fall ist. T.C. Schneiler betont, die Entwicklung unter diesen sehr viel sichereren Bedingungen begünstigte die Annäherung an Stimulusquellen, nicht den Rückzug von ihnen. Annäherung eröffnet die Möglichkeit, dass Empathieprozesse die Wahrnehmung der Welt organisieren, wohingegen Rückzug zu einer Verengung sozialer Interaktionen führt und damit das Bewusstsein auf die linke Gehirnhälfte verschiebt. Wenn dann mit der Zeit solch eine Art des Zurückziehens verstärkt wird durch einen Sozialisationsprozess, der das Lebendigsein eines Kindes mit Leistung, Wettbewerb, Besitz und der Notwendigkeit, Macht auszuüben, gleichsetzt, dann wird dieses Lebendigsein zum Ausdruck eines Kampfes. Leben als Ausdruck von Liebe, von empathischen Wahrnehmungen und Mitgefühl geht verloren. An seine Stelle tritt eine lauernde Angst vor dem Versagen, von Ohnmacht, da das Streben nach Sicherheit darauf basierte, die Erwartungen der Eltern und anderer Autoritäten zu erfüllen. Und so werden Menschen in unseren Kulturen auf Status und gesellschaftliche Position reduziert. Dies soll dann als Beweis für Fortschritt gelten. So wird die Wahrnehmung unserer tatsächlichen Geschichte und Wirklichkeit unmöglich gemacht, da unser Bewusstsein von der lauernden Hilflosigkeit, die nicht erkannt werden darf, beherrscht wird. Sie darf nicht erkannt werden, weil Hilflosigkeit als Schwäche verpönt ist. Diese Spaltung unseres Bewusstseins wird aufrechterhalten im Namen eines Individualismus, der empathisches Erleben negiert. Das Resultat ist ein Verhalten, das einem Rollenspiel gleicht, indem man sich so gibt, wie die Öffentlichkeit es verlangt. Und das bedeutet, sich die Ideologie der Macht und des Herrschens einzuverleiben, um abstrakte Formeln über Wachstum, Größe und Profit als einzige Realität wahrzunehmen. Die Identifizierung des eigenen Ich mit diesen abstrakten Äußerlichkeiten führt zu einem Verhalten, welches den Besitz von Dingen gleichsetzt mit dem Gefühl, jemand zu sein. Das ist ein imaginäres Sein, das aber als Wirklichkeit gesehen wird. Auf diese Weise nimmt man sich und die Welt halluzinatorisch in Besitz. Weil man aber Macht ausübt, wodurch andere und die Umwelt unterjocht werden, wird das als Realität wahrgenommen. Es ist eine Realität, die in der Geschichte unserer Zivilisationen immer zu den uns zerstörenden, gewalttätigen Kriegen geführt hat. Um sich sicher zu fühlen, muss man andere beherrschen, besiegen, manchmal auch töten. Es ist, wie es die Einleitung zum Folio der Neuen Zürcher Zeitung im November 2013 ausdrückte: Wir haben keine Wahl. Von Kindsbeinen an müssen wir uns mit anderen messen, ein Leben lang. Talent und Können sind das eine, Siegen das andere. Die Unwirklichkeit dieses Bewusstseins verdeckt die unterschwellige Hilflosigkeit, welche verneint werden muss, weil die Siegermentalität auf ein Heldentum besteht, wodurch Verantwortlichkeit und Mitgefühl verloren gehen. Aber dadurch wird Realität zur Unwirklichkeit, die nicht gesehen werden kann, da eine Sicht, die durch Abstraktion eingeengt ist, nie den ganzen Kontext einer Konfiguration erkennen kann. Es geht deswegen im Grunde um die Verdrängung der empathischen Wahrnehmung durch die Überbewertung des kognitiven und abstrakten Denkens. Dieser Vorgang hat die Diagnose, dass wir in unserer Kultur vom Kognitiven bestimmt sind, fast unmöglich gemacht, da wir Vernunft mit abstraktem Denken verwechseln und deswegen nicht erkennen können. Was Jean-Jacques Rousseau jedoch schon im 18. Jahrhundert klar formulierte: Geist ist eingedrungen in die Natur, wie das Messer dringt in eines Baumes Mark.